dass ich die Ehre habe, zu euch reden zu dürfen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Predigt, die ich vor ungefähr 2 Monaten hier gehalten habe. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Wenn sich jemand daran erinnert, wäre es natürlich toll. Es geht heute in der Fortsetzung, wo ich damals aufgehört habe. Und zwar damals ging es um den verlorenen Sohn, beziehungsweise ich habe es eher mal, die ganze Geschichte mal aus Sicht des Vaters beschrieben. Einfach um euch zu zeigen, wie große Sehnsucht Gott nach uns hat, nach diesem verlorenen Sohn hat. Und dass er ja nichts Sehnlicheres wünscht, als dass der wieder zurückfindet. Und ich möchte heute mit dem zweiten Teil von diesem Gleichnis weitermachen, mit diesem zweiten Sohn. In manchen Übersetzungen oder manchen Bibeln, da gibt es ja so Überschriften über den Kapiteln, in einem habe ich gelesen, die 2 verlorenen Söhne stand da drüber. Und manche schreiben auch nur drüber die oder die Geschichte oder das Gleichnis von den 2 Söhnen. Und mir gefällt die letztere Version eigentlich besser. Denn ich denke, das trifft es besser. Der zweite Sohn, denke ich, um den es heute geht, ist, denke ich, nicht ein verlorener Sohn, sondern einer, der beim Vater ist. Aber vielleicht auch nicht so ganz beim Vater ist. Aber da komme ich jetzt dann später noch drauf. Und diese Geschichte, die ich heute Morgen mit euch durchgehen möchte, wo ich einige Gedanken mit euch teilen möchte, das ist auf jeden Fall nicht alles, was da drin steckt in dieser Geschichte. Und wenn ihr mal Zeit habt, darüber nachzudenken, ist es bestimmt sehr lohnend. Und ihr werdet bestimmt das ein oder andere entdecken, was da drin noch versteckt ist, was ich heute Morgen jetzt nicht anspreche. Aber zu Beginn möchte ich beten mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass darin so viele Geschichten, so viele Dinge stehen, wo wir dich besser kennenlernen dürfen, wo wir sehen dürfen, wie sehr große Liebe du zu uns hast und wie wichtig dir die Beziehung zu uns ist. Und ich möchte dich einfach jetzt bitten, Herr, dass du jetzt mich segnest, dass ich dein Wort verkündigen kann in einer Weise, dass es verstanden wird und umgesetzt werden kann. Und dass du uns allen ein offenes Herz schenkst, dass dein Wort hineinfallen kann und Frucht bringen kann, dass wir das umsetzen, was wir hören. Und ja, dass du dadurch geehrt wirst. Amen. Ich möchte dieses Gleichnis nochmal lesen. Ich denke, die meisten kennen das mehr oder weniger auswendig. Die Geschichte finden wir in Lukas 15. Und da geht's ab Vers 25. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern wir ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht in das Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. Wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich abgeschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verbrasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen, was ich habe, gehört dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war für uns tot, jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Von den zwei Söhnen ist der erste vielleicht der bekanntere. Und der zweite, also wenn ich so drüber nachgedacht habe, ich habe eigentlich nur ganz selten vielleicht mal was überhaupt von dem gehört. Insofern war das Vorbereitung für diesen Predigttext ein Stück weit Neuland für mich. Aber es war doch, ja, ein gewisses Stück Arbeit, aber ich denke, da liegt so viel drin in diesem Text, wo ich mich dann immer wieder auch wiedergefunden habe. Weil ich gehöre weniger vielleicht zu denjenigen, die zur Kategorie von diesem ersten Sohn gehören, die dann in die Welt gehen, die alles Mögliche machen und vielleicht auch schlimme Dinge machen und dann zurückfinden zu Gott. Ich bin vielleicht eher wie der zweite Sohn, der quasi immer beim Vater ist. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und war eigentlich, soweit ich weiß, eigentlich mehr oder weniger immer irgendwo in einer Gemeinde. Und insofern war das hochinteressant. Aber lass uns mal gucken, was über diesen zweiten Sohn da geschrieben ist. Also dieser zweite Sohn ist eigentlich nicht der zweite Sohn, eigentlich der erste. Weil er ist der Erstgeborene. Der Jüngere, der war so frech und hat gesagt, ja, gib mir mal das Erbe, mein Vater, und dann kann ich mal gucken, was ich damit machen kann. Und da habe ich mich so gedacht, ja, ich habe da auch immer wieder auch mal so Statistiken gehört, was Kinder, vor allem wenn man mehrere Kinder hat, was die so machen und was da statistisch so passiert. Und da ist es doch so, dass je mehr Geschwister da sind, umso eher ist es, dass das Jüngste oder die Jüngeren ausbrechen und so was ganz anderes machen. Zum Teil auch ganz verrückte Dinge. Und dass die Älteren so vielleicht eher die Vernünftigen sind, die vielleicht auch schon früh vielleicht Verantwortung für die Geschwister übernehmen mussten und dann immer so diejenigen sind, die vielleicht die Arbeit der Stange sind, die treu sind, die dranbleiben. Und ein Stück weit vielleicht normal sind, wenn man das so sagen kann. Ja. Und auch hier in dieser Geschichte ist es so, der Jüngere ist derjenige, der sich so daneben benimmt, der das Erbe schnappt und abhaut. Und der Ältere ist einfach da und macht die Arbeit. Und ich habe mich auch gefragt, vielleicht hat er nicht den Mut gehabt, abzuhauen. Vielleicht war er einfach, da ein bisschen zu sanft. Und der Jüngere hat es eher mal geguckt, was kann ich austauschen, was kann ich machen, was kann ich mir alles leisten. Und ist deswegen, ja, vielleicht auch ausgebüxt. Und der Ältere hat gedacht, ja, ich hätte es vielleicht auch gern gemacht, aber ich hatte nicht den Mut dazu. Ich weiß es nicht. Lässt die Geschichte eigentlich auch offen. Und es ist auch nicht so wichtig. Ich denke, es ist immer wieder auch wichtig zu hinterfragen, wo stehe ich, was mache ich? Wo kann ich mich vielleicht in der Geschichte wiederfinden? Genau. Dann, was wir noch lesen, ist das, er kehrt zurück vom Feld. Er hat also irgendwo auf dem Feld gearbeitet. Jetzt steht da nicht genau dabei, was er gemacht hat. Aber ich denke, so von der Geschichte her und von dem war das wahrscheinlich früher, oder von dem Gleichnis her war das wohl ein Gutsherr oder ein König oder ein Fürst oder irgend sowas, irgendjemand Wohlhabendes, der eben einfach einer, der halt was hatte, der eine hohe Stellung hatte wahrscheinlich in der Gesellschaft, der viele Knechte hatte, das lesen wir auch nachher von den Knechten, dass da viele Knechte waren. Und ich vermute, dass dieser Sohn, ja, als Stellvertreter vom Vater einfach auch mitgearbeitet hat. Der war sich wohl nicht zu fein dazu und zu sagen, ja, ich bin da quasi der Erbe, mir gehört jetzt quasi mit alles, ich setze mich daheim hin und guck und genieße das Leben. So war er nicht, sondern er hat gearbeitet und war sich wohl für keine Arbeit zu schade. ich weiß nicht, vielleicht ist er auch draußen gewesen und hat nach den Feldern geguckt, ob man da jetzt schon vielleicht ernten kann, ob man schon dreschen kann oder was auch immer sie dort gemacht haben, was sie angebaut haben. Also er war auf jeden Fall nicht daheim, als der verlorene Sohn heimkam, sein jüngerer Bruder, sondern er war an der Arbeit. Und als er dann nachher zurückkam, hörte er schon von Weitem, dass da auf dem Hof oder auf dem Fürstentum oder auf der Burg oder was auch immer wir uns da jetzt vorstellen, wo er da zurückkommt, hört er da schon die Musik und dass da richtig was los ist, dass sich viele Leute dort freuen. Und er denkt, was ist denn jetzt? Wir haben kein besonderes Fest vielleicht, es ist nichts, dass irgendwas angesagt wäre und trotzdem ist da ein Fest. Und da hat er eigentlich einer der Knechte gefragt, wahrscheinlich war der irgendwie irgendwas beschäftigt, irgendwas zu holen, vielleicht neuen Wein oder sonst was. Und den hat er dann gefragt, was da los ist. Und dann hat er erfahren, dass sein Bruder zurückkommt oder zurückgekommen ist. Und seine erste Reaktion darauf, die war nicht unbedingt gerade rühmlich. Anstatt dass er sich gefreut hätte, sagt, ja, schön, jetzt ist mein Bruder wieder zurück. Nö, da war genau das Gegenteil davon, er war ärgerlich. Und ich denke, das zeigt schon sehr viel von ihm und von seiner Art her und von seiner Einstellung. Und da ist irgendwo auch das Problem. Und dann wollte er natürlich nicht zu diesem Fest kommen und damit dabei sein. Und lieber schmollen, sich in die Ecke verkriechen und griesgrämig bleiben. Und jetzt der Vater, der hätte ja jetzt sagen können, ja, wenn der nicht zum Fest kommen will, ist doch mir egal. Nee, dieser Vater, wo er mitkriegt, dass sein Sohn zurückgekommen ist vom Feld und nicht reinkommen will, sondern irgendwie ärgerlich ist, der geht raus zu ihm und spricht ihm zu und versucht ihn zu überzeugen. Er beschimpft ihn auch nicht. Also ich habe immer wieder auch neu gestaunt über das, wie der Vater mit diesem anderen Sohn umgeht. Nicht nur denjenigen, der verloren gegangen ist, der zurückgefunden hat, dem läuft er entgegen und umarmt ihn, sondern auch dem anderen Sohn geht er entgegen und will ihn abholen, will ihn dort ansprechen, wo er momentan steht und will ihn einfach auf den richtigen Weg bringen. Und das zeigt mir einfach, dass Gott an jedem interessiert ist. Egal in welcher Situation, in welcher Position er steht, was er vielleicht Gutes oder auch weniger Gutes gemacht hat. Er will jedem begegnen, er will jedem helfen, zurechtzukommen, um auf den richtigen Weg zu kommen und will, dass es uns gut geht. Aber das nur am Rande. Es geht ja um diesen Sohn. Der erwidert nämlich seinem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Also daher, deswegen war er so wütend. Da kommt der verlorene Sohn heim und da wird das richtige Mastkalb, wahrscheinlich ist das Beste vom Besten, wird geschlachtet. Und er hätte sich sogar schon mit einem Ziegenbock mal oder mit einer jungen Ziege zufrieden gegeben, damit er mit seinen Freunden hätte feiern können. Und wie geht es mit uns, mit mir? Freue ich mich, wenn ein Fest gefeiert wird wegen einem anderen, der was Tolles gemacht hat, der vielleicht zurückgefunden hat auf den richtigen Weg? Ich weiß, damals, als ich mich habe taufen lassen, in der Zeit, war ich bei meiner Bundeswehrzeit in Murnau und da hatten wir Evangelisation und haben extra die Taufe in diese Zeit reingelegt. Und da haben wir manches unternommen, haben Einsätze gemacht und der Erfolg war jetzt nicht so berauschend, dass sich hunderte von Leuten bekehrt haben. Das war auch eine relativ kleine Gemeinde. Und einfach um die Mitarbeiter, die Mitarbeit zu honorieren und ihren den Dank auszusprechen, wurde im Winter dann ein Fest gefeiert. Da hat man sich extra eine Woche Wochenende Zeit genommen, da haben wir, sind wir weggefahren in so ein Haus und da haben wir dann praktisch so nochmal reflektiert, was war gut von der Evangelisation, was war nicht so gut und haben einfach eine tolle Zeit gehabt. Und während dieser Zeit oder an dem einen Abend da hat sich noch einer bekehrt aus der Jugendgruppe. Und ich kann euch sagen, das war ein richtig tolles Fest an dem Sonntag. Das war so das, wo ich das so mal richtig erlebt habe, wie es weiter vorne heißt es ja in diesem Lukas 15, gibt es ja die zwei Geschichten von dem verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze, wo es heißt, eigentlich ein richtiges Fest wird da gefeiert, wenn ein Sünder Buße tut und wenn einer umkehrt. Und das haben wir damals so richtig erlebt und es war richtig toll, dass die Atmosphäre, das ist einfach unbeschreiblich. Das hat mich damals sehr geprägt. Einfach die Freude, wenn jemand gerettet wird. Wie heute Morgen, dass einer weniger in der Hölle, einer mehr im Himmel. Das ist was Wunderbares. Und das ist eigentlich das, was unser Ziel sein sollte, immer wieder neu. Aber leider verlieren wir dieses Ziel immer wieder aus den Augen. Und so hat es auch dieser zweite Sohn wohl aus den Augen verloren, dass es wichtig ist, ja, beim Vater zu sein und dass so viele wie möglich zu diesem Vater kommen sollten. Und da werden andere Dinge dann, die einem vielleicht unbequem sind oder wo man seine Fragen hat, dann vorgeschoben und dann freut man sich nicht darüber. Und dann habe ich mich noch gefragt. Er erwidert seinem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich deinen Willen gegen deinen Willen gehandelt. Habt ihr auch schon mal Menschen kennengelernt, die nie einen Fehler gemacht haben? Die nie was Falsches gemacht haben? Allein schon deswegen würde ich aus diesem zweiten Sohn rausfallen. Weil ich merke es immer wieder, wie oft ich da manche Dinge falsch mache, manchmal mich hetzen lasse von der Gegenseite Gottes, wo ich nicht die göttlichen Prinzipien anwende und mir andere Dinge, menschliche Dinge wichtiger werden, wo ich mich ablenken lasse von dem richtigen Ziel, das Gott vorhat, wo ich manchmal auch einen Kleinglauben habe, wo ich nicht glaube, dass Gott es wirklich gut mit mir meint und weil bestimmte Dinge anders laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dieser Sohn, und vielleicht meint der ein oder andere deswegen, dass es ein verlorener Sohn war, er ist von sich überzeugt, er hat nie was falsch gemacht. Und ich denke, es kommt auch immer wieder auf die Betrachtungsweise drauf an. Mir ist es so eindrücklich geworden, gerade am Samstag war es so, da sollte das Auto sauber gemacht werden. Da habe ich gesagt, okay, ich mache außen sauber und zwei Kinder waren eingeteilt, innen sauber zu machen. Und ja, der eine hat es dann gemacht, der andere nicht. Aber ja, da gehen dann manchmal die Aussagen oder die Vorstellungen auseinander. Der eine meint, ja, das ist sauber genug, da brauche ich jetzt nichts mehr machen. Also habe ich auch nichts falsch gemacht, es war ja sauber das Auto, also musste ich auch nichts machen. Ja, es ist immer nur die Betrachtungsweise von der Sicht, die man selber hat. Und deswegen ist es, denke ich, ganz gut, wenn man Geschwister hat, die dann einen darauf aufmerksam machen oder einen Papa oder eine Mama, die sagen, du, das Auto ist aber noch lange nicht sauber, da muss man dies und jenes noch machen und da muss man noch vielleicht saugen und guck mal, das kann man noch wegmachen oder das kann man noch sauberer kriegen. Und das ist auch das, was uns ausmachen sollte, dass wir bereit sind, uns auch was sagen zu lassen. Wenn wir meinen, wir haben alles richtig gemacht, trotzdem zu sagen, okay, wenn jemand dann sagt, das eine oder andere ist dann noch, doch nicht ganz so in Ordnung oder doch nicht ganz so gut, dass wir uns das dann auch sagen lassen. Ich weiß nicht, ob er sich das hat nicht sagen lassen oder ob der Vater ihm das vielleicht das eine oder andere deswegen nicht gesagt hat, weil er ihn nicht kränken wollte oder weil er vielleicht nicht bereit war, das umzusetzen. Manchmal ist auch der Zeitpunkt wichtig, wenn man einem was sagt. Denn ja, wir sind einfach nicht perfekt und manchmal sind unsere Erkenntnisse und das, was wir sehen und erkennen, einfach nur begrenzt. Und wenn man dann einem was gesagt bekommt, dann prallt es ab wie, weiß nicht, wie ein Schneeball an einer Fensterscheibe und erreicht mich trotzdem nicht. Und deswegen ist es auch da immer wieder wichtig, auch zu gucken, dass, ja, dass ich erreichbar bin. Dass ich ja bereit bin, auch was anzunehmen, aufzunehmen und nicht alles nur abprallen lassen und immer nur das Schild hoch und alles abwehren. Die anderen wollen mir ja nur Schlechtes. Also dieser Sohn hat von sich oder war seine Einstellung, er hat nichts falsch gemacht, er hat immer alles richtig gemacht. Und noch etwas ist mir aufgefallen. Man kann Arbeit vielleicht auf zwei, ich skizziere einfach mal zwei extreme Beispiele. Wenn ich einen Auftrag oder wenn ich bekomme, irgendwas zu tun, kann es sein, hurra, super, ich darf jetzt was tun. Endlich darf ich mich beweisen, endlich darf ich mal was machen. Das ist die eine Möglichkeit. Glaubt ihr, dass so ein Mitarbeiter richtig motiviert ist und auch vieles auf sich nimmt und vieles macht, was er vielleicht vorher nie gemacht hätte? Und dann gibt es die andere Möglichkeit. Du darfst was tun, du musst was tun. Oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Das kann doch der oder jener machen. Der kann das doch viel besser als ich. Ich habe doch gar keine Zeit und außerdem, und das ist so mühsam und was soll ich das jetzt tun? Ich bin doch gar nicht der Beste dafür und was auch immer einem vielleicht dann einfällt. So ein Mitarbeiter ist richtig demotivierend. Und wenn man sowas in seinen Reihen hat und so weiter, das ist richtig mies, oder? Das verdirbt einem die beste Laune. Vielleicht war dieser zweite Sohn manchmal so einer, der einfach die Arbeit gemacht hat, weil sie eben gemacht werden musste, aber er war nicht mit dem Herzen dabei. Er war einfach nicht, aus Liebe bereit, etwas dafür zu tun. Denn das soll ja eigentlich die eigentliche Motivation für uns sein. Wenn wir etwas machen, sollen wir es aus Liebe machen. Wir haben heute Morgen gehört, dass Jesus die Schuld für uns bezahlt hat. Das ist der Gradmesser, das, was mich immer wieder neu motiviert, irgendwas zu tun für Jesus. Er hat mich gerettet. Er hat das Lösegeld bezahlt, damit ich rauskomme aus der Hölle. Und das ist das, was mich dann immer wieder neu motiviert, wie Paulus zu sagen, was ich jetzt lebe, will ich jetzt für Jesus leben. Und je länger ich in meinem Dienst dabei bin, umso mehr merke ich das, dass ich das immer wieder mir neu vor Augen stellen muss. Dass es nicht etwas ist, was ich einfach mal kapiert habe und was nun irgendwo drin ist, sondern dass es immer wieder täglich neu gelebt werden muss und dass ich mich immer wieder täglich neu überlegen muss, warum mache ich jetzt das? Ich mache es aus Liebe für Jesus. Weil er so viel für mich gegeben hat. Will ich einen Teil zurückgeben, auch wenn ich nie so perfekt sein werde wie Jesus, möchte ich trotzdem das, so gut ich kann, tun. Und dann spüre ich immer wieder, dass ich als Mensch einfach nicht perfekt bin, dass ich immer wieder auch Fehler mache. Aber ich weiß ja das Schöne, ich kann immer wieder zum Vater kommen und er vergibt mir. Und dann macht die Arbeit auch Spaß. Dann ist so ein Auftrag wie jetzt, dass ich ins Predigtdienst machen muss, nicht etwas, was unendlich schwer ist oder mühsam ist, auch wenn es manchmal viel Zeit und Gebet fordert. Aber auf der anderen Seite merke ich, ja, es ist das, was meine Beziehung zu Gott stärkt, wo ich immer wieder neu davon leben kann, wo ich davon zehren kann. Und glaub mir, die Predigt, die bringt mir viel mehr als euch. Ich wünsche es euch, dass das euch auch was bringt. Das ist auch eine Zielsetzung, dass ich nicht nur irgendwo eine Theorie verbreite, die nicht umsetzbar ist, sondern dass auch ihr was davon habt, dass ihr auch da euch wiederfinden könnt und ein Stück vielleicht Fragen beantwortet bekommt und etwas bekommt, womit ihr in eurem Leben was tun könnt, was euch weiterhilft. Aber es ist immer wieder das, dass ich feststelle, wenn uns einen Dienst gibt und eine Herausforderung gibt, dann bringt es uns was, wenn wir uns darauf einlassen. Aber vor allem damit einlassen, dass ich das nicht nur annehme, weil ich muss es halt tun, sondern ich mache es aus Liebe. Seine Einstellung, also die Einstellung von diesem erstgeborenen Sohn, war, denke ich, nicht ganz in Ordnung. Und deswegen ist es auch für uns immer wieder wichtig, unsere Motivation zu überdenken und zu gucken, was ist in meinem Leben? Wo finde ich mich da? Was ist in meinem Leben wichtig? Wo kann ich vielleicht da auch dazulernen oder mich korrigieren? Und nochmal zudem, dass wir keinen Fehler machen. Es gibt in der Wirtschaft einen Begriff, der nennt sich Betriebsblindheit. Und ich bin in einer Erfahrungs- und Austauschgruppe mit anderen Gärtnern, die ähnliche Betriebe haben wie mir. Und da treffen wir uns mehr oder weniger regelmäßig. So 3 bis 4 Mal im Jahr, dann besuchen wir den Kollegen und dann laufen wir durch den Betrieb und dann reden wir über dies, über jenes, was so momentan läuft in dem Betrieb. Und dann gucken wir aber auch, was macht er gut, was kann ich vielleicht übernehmen, was der viel besser macht als ich. Wir gucken aber auch nach den Dingen, die nicht ganz so gut sind, wo er vielleicht was tun sollte. Denn selber fällt es einem nicht auf, wenn ich dann durch meinen Betrieb laufe, seit 10 Jahren steht es da und wird auch vielleicht in 10 Jahren noch da stehen. Aber man läuft halt immer drum rum, anstatt dass man es wegräumt und es anders organisiert. Und deswegen ist der Austausch unter uns Kollegen so wichtig, dass wir einen anderen Blickwinkel bekommen. Nicht nur unsere eigene Sicht, sondern auch die von woanders her. Ich kann nur nach vorne gucken, ein anderer kann nach hinten gucken und sieht, was da hinten ist. Und wenn ich jetzt rückwärts laufen würde und da wäre jetzt ein Graben, dann könnte er mich warnen. Und so ist es wichtig, dass wir einander haben, dass wir miteinander reden und dass wir auch vielleicht uns aufeinander aufmerksam machen an Punkten, wo nicht ganz so in Ordnung sind, wo vielleicht hier und da Hilfe nötig ist. Aber das sollen wir dann auch in Liebe machen, nicht nur du hast da und du hast da das nicht gemacht, sondern in Liebe miteinander umgehen, dann können wir uns gegenseitig voranbringen. Ja, wir lesen aus der Geschichte auch weiter, dass er, dieser zweite Sohn oder dieser erstgeborene Sohn vielmehr, Freunde hatte, aber hat nie mit ihnen gefeiert. Da frage ich mich auch, warum hat er nicht mit seinen Freunden gefeiert? Hat er sich nicht getraut? Oder ja, was ist wohl der Grund? Er wirft es dem Vater ja direkt vor, sagt hier, dein verlorener Sohn, der ist heimgekommen, der hat alles Mögliche angestellt, der hat sein ganzes Geld durchgebracht. Und ich arbeite ständig für dich, ich kriege nicht einmal einen Ziegenbock oder eine Kleinigkeit, um mal ein bisschen zu feiern. Und da habe ich mich auch zum Teil wiedergefunden. Wie man manchmal so getrimmt ist, nur auf Leistung. Alles muss perfekt sein. Man muss das letzte Möglichkeit rausholen, so was die Wirtschaft uns ein Stück weit vormacht und manche Bosse, die gucken, wo können sie noch mehr Geld scheffeln oder wie können sie noch mehr zu mehr Geld kommen. Und das überträgt sich dann auch auf uns. Und dann meinen wir müssen auch immer überall das Optimalste herausholen. Und merken gerne, dass wir uns dadurch in eine Tretmühle begeben, die wirklich brutal ist. Und wenn man sich das mal so ein bisschen mit Abstand betrachtet, was dann im Leben dann manchmal so wichtig ist, dass man dieses Sonderangebot ja noch erwischt und jenes noch hat und ja möglichst viel erlebt hier in dieser Zeit, einen tollen Urlaub macht und dann dafür schuftet, dass man vielleicht das sich leisten kann oder vielleicht sogar Urlaub auf Pump macht, indem dass man ein Darlehen aufnimmt und dann anschließend hinterher Mühe hat, das wieder abzutragen. Und da frage ich mich wirklich, so bei IKEA gibt es den Spruch, lebst du schon oder wohnst du noch oder umgekehrt, ich weiß nicht, haben wir jetzt nicht rausgeschrieben. Aber ich denke, für den zweiten Sohn oder für diesen erstgeborenen Sohn vielmehr, ist es schon ein bisschen ein Problem. Er jagt vielleicht Dinge nach, die überhaupt nicht genau so wichtig sind. Oder gönnt sich manchmal auch nichts. Es gibt ja auch die andere Variante. Dass man sich überhaupt nichts gönnt. Ich muss alles möglichst effektiv machen und ja nichts verschwenden. Und ja. Und bringt sich da damit in einen Stress und eine Schwierigkeit hinein, das uns eigentlich Leben raubt. Aber wenn wir sehen, dass Gott oder der Vater hier in diesem Beispiel will, dass wir Freude haben, dass wir ja Feste feiern können, dann denke ich, gönnt er uns das auch, dass wir hier und da einmal ja wirklich sagen, okay, ich schalte jetzt vielleicht einen Gang zurück, ich genieße jetzt mal vielleicht den Sonntag und mache jetzt nichts. Das muss ich mir in letzter Zeit immer wieder mal sagen, so, ja, ich gehe jetzt nicht rüber in die Gärtnerei und gucke nicht noch nach diesem, nach jenem, sondern ich bleibe jetzt ganz bewusst hier drüben in der Wohnung und mache nichts. Ja, anfangs war das zum Teil ein bisschen schwer für mich. Das war ungewohnt. Aber ich habe gewusst, drüber im Betrieb fällt, deswegen passiert jetzt nichts, deswegen vertrocknen jetzt keine Pflanzen oder so. Aber einfach auch zu sagen, ja, ich gönne mir jetzt diesen Sonntag als wirklich als Ruhetag, als Tag, wo ich ausruhen kann, wo ich wirklich mich um nicht meinen Alltag kümmere. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir manchmal tut. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich gönne mir das jetzt. Auch wenn ich jetzt nicht so effektiv im Arbeiten bin, auch wenn vielleicht das eine oder andere jetzt liegen bleibt, dann gönne ich mir das jetzt. Und ich glaube, das ist gut so. Gott will uns auch das ein oder andere gönnen. Und will nicht nur, dass wir schuften, schuften, schuften und dabei fast zugrunde gehen. Also frag dich mal, wenn du dich vielleicht eher bei der zweiten Kategorie von den Söhnen, von diesem erstgeborenen Sohn wiederfindest, gönnst du dir was? Leistest du dir ein Stück weit was? Oder bist du nur am Rödeln und am Machen? Denn wenn wir so extrem im Arbeiten drin sind, im Schuften drin sind, dann kann es sein, dass wir dadurch den Blick für das verlieren, was eigentlich wichtig und entscheidend ist. Entscheidend war und das Schöne war, dass der verlorene Sohn wieder zurückgefunden hat. Aber der ältere Sohn, der Schufter, nenne ich ihn jetzt einfach mal, den Workaholic, der ärgerte sich. Der ärgerte sich darüber, dass sein Sohn oder sein Bruder vielmehr zurückgekommen ist. Ich weiß nicht, war er vielleicht eifersüchtig auf ihn? Oder hat er jetzt gesagt, jetzt ist der auch wieder da, jetzt muss ich mein Erbe wieder mit ihm teilen? Jetzt bin ich nicht mehr der einzige Sohn. Ich weiß nicht, was alles dazu geführt hat, dass er sich wirklich so geärgert hat. Ob es der Neid war oder sonst was. Eigentlich sollte die Freude vorherrschen. Er sollte sich eigentlich freuen, dass sein verlorener Bruder wieder da ist. Und da fielen mir so ein paar Stellen ein oder ein paar Situationen in der Gemeinde, wo ich dann merke, ja, manchmal stehen wir auch als Gemeinde immer wieder in der Gefahr, in dieser Schiene zu sein, wie dieser erstgeborene Sohn. Dass wir, wichtig ist, dass der Betrieb läuft, dass alle Dienste bedient sind, dass tolle Gottesdienste da sind, dass alle entsprechend versorgt sind. Und dabei vergessen wir ganz besonders das, dass eigentlich unser erster Auftrag ist, dass wir eigentlich Menschen suchen sollen, Menschen zu Jesus führen sollen, evangelisieren sollen. Und es ist so schrecklich für mich, wenn ich dann sehe, was in unserer christlichen Welt alles so vor sich geht. Wie viele Gemeinden drehen sich nur um sich selber, weil sie einfach so voll sind mit Arbeit, mit diesem, mit jenem, mit Fragen, die eigentlich belanglos sind. Da werden dann über Dinge diskutiert, wo man sagen, geht's noch? Haben wir nicht wichtigere Dinge zu tun? Ich lasse die Beispiele jetzt lieber weg, um euch nicht zu demotivieren, was da manchmal in manchen Gemeinden so abgeht. Und wo der eigentliche Auftrag der ist, dass wir eigentlich Menschen für Jesus gewinnen wollen, dass wir uns überlegen sollten, wie können wir das erreichen, dass Menschen zum Beispiel hier den Weg hierher finden, dass wir ein Angebot machen, das ihnen irgendwo sie anspricht, sie einlädt, dass sie kommen können, dass sie das hören, das Wort. Oder müssen wir das ein oder andere umstellen, zum Beispiel den Gottesdienst um eine halbe Stunde, um eine Stunde nach hinten zu verlegen oder... Wir haben uns da als Gemeindeleitung auch letztes Mal lange darüber unterhalten, welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt. Und ja, die Eltern sagen, das ist doch ganz prima, so wie es jetzt ist. Das passt so richtig in meinen Alltagsablauf. Ich komme, was weiß ich, bis um 12 wieder nach Hause, habe eine schöne Zeit hier, kann mich nach dem Gottesdienst noch mit Leuten unterhalten. Wenn jetzt der Gottesdienst später ist, dann kann ich das ja gar nicht mehr. Es sind alles berechtigte Einwürfe und Situation, wo wir uns einfach auch ein Stück weit damit auseinandersetzen. Und deswegen haben wir uns auch die eine oder andere Frage nicht so leicht gemacht. Wir machen das jetzt einfach so oder anders. Aber auf der anderen Seite müssen wir eigentlich auch sehen, dass die jüngeren Leute vor allem heute Sonntagmorgen vor 10 nicht aus dem Bett kommen. Oder vielleicht, ja, es gibt berühmte Ausnahmen, hier sitzen ja auch einige. Vielleicht zwangsweise, weil sie hier übernachtet haben und aus den Betten geschmissen wurden, weil die Kindermitarbeiter kommen. Ja. Aber auch da sind wir als Gemeinde immer wieder gefordert zu überlegen, wo stehen wir? Wo müssen wir vielleicht das eine oder andere verändern, damit wir die Leute von heute erreichen? Und dass, wenn die Leute kommen, dass wir nicht überfordert sind und uns vielleicht wie dieser erstgeborene Sohn uns ärgern hat. Da kommen welche. Die sind ja gar nicht so toll angezogen, wie wir das erwarten. Oder was auch immer. Die können keine deutsche Sprache, weil sie aus Syrien kommen. Oder was auch immer. Und da ist es auch immer wieder wichtig, für uns zu überlegen, wo stehen wir, was machen wir, wie machen wir das? Sind wir diesem Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, noch gerecht? Und nicht einfach die Stellung oder die Meinung zu haben, wie dieser erstgeborene Sohn, ich mache alles richtig. Ich mache ja nichts verkehrt. Und das ist schon etwas, wo wir uns immer wieder neu überlegen und auch selber an der Nase fassen müssen, was bin ich bereit, auch vielleicht aufzugeben, um dem anderen entgegenzukommen, um dem anderen vielleicht zu helfen, wirklich Jesus kennenzulernen. Also ihr merkt schon, da ist schon einiges Potenzial drin in dieser Geschichte. Und ja, ich bin gespannt, was wir bei uns hier in der Gemeinde machen, wie wir vielleicht diese nötigen Reformen, was wichtig ist, wie wir das umsetzen können. Und ich bin gespannt, wie wir möglichst alle mitnehmen können. Und wir dann wirklich zu einem Konsens kommen und sagen, ja genau, das ist das Richtige, das machen wir jetzt in dieser Situation so und dann passt es. Und was, und damit möchte ich vielleicht so ziemlich zum Schluss kommen, was mir bewusst wurde oder was vielleicht das Problem dieses erstgeborenen Sohnes war, dieser zweite Sohn, der zweitgeborene Sohn, dieser verlorene Sohn, der abgehauen ist, der hat vieles erlebt. Ich denke, viel Schönes. Er hat tolle Feste bestimmt gefeiert und wenn er das Geld mit Huren durchgebracht hat, dann können wir uns vielleicht ein Stück weit auch vorstellen, was er gemacht hat. Aber schlussendlich hat er auch gemerkt, dass das alles nichts bringt. Es bringt keine Ruhe und keinen Frieden. Ich kann zwar vielleicht meine Lust, meine Befriedigung kurzfristig haben, aber langfristig bringt das nichts. Und das ist das, was der erstgeborene Sohn, also der zweite Sohn, gar nicht so kennt. Er war ja immer ein Stück weit beim Vater. Ihm ging es eigentlich immer gut. Er hat immer ein Dach über dem Kopf gehabt, er hat immer zu essen gehabt, er hat immer Kleidung gehabt, er hat immer alles gehabt, was er zum Leben brauchte. Der andere, der hat bestimmt, vor allem dann, als das Geld ausging, Kälte erlebt, Hunger, vielleicht Verlassenheit, dass er überall dagestanden ist, keiner hat ihm geholfen. Er hatte kein Zuhause, hat so den schlimmsten von den schlimmen Jobs machen müssen. Also bei den Juden war das Schweinehüten das Allerschlimmste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ich meine, das ist ja natürlich, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Für den einen ist körperliche Arbeit fürchterlich und schwierig und für den anderen ist es gerade das, was einem Spaß macht. Aber wenn ihr euch vorstellen müsstet, die schlimmste Arbeit, die ihr machen müsstet, das war das Leben von diesem verlorenen Sohn. Und dieser erstgeborene Sohn, der hat das gemacht, wozu er begabt wurde, was ihm und seinen Fähigkeiten angemessen war. Ich denke, der Vater hat ihn nicht aufs Feld geschickt, wenn er vielleicht besser über den Büchern gesessen wäre, wenn er vielleicht ein guter Kaufmann wäre. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, der Vater wird schon seinen Sohn so eingesetzt haben oder die Aufträge ihm gegeben haben, die ihm passen. Und das passt ja eigentlich auch zu dem, was Gott sagt. Er kennt uns durch und durch. Er kennt unsere Fähigkeiten, das, was wir können, wie wir sind. Und er will uns dann auch entsprechend so einsetzen. Er hat uns entsprechend begabt mit körperlichen, mit geistigen Fähigkeiten und will, dass wir diese einsetzen. Und diesem verlorenen Sohn ging es nicht so. Der hat wirklich kein schönes Leben gehabt. Und er hat die Kurve gekriegt und hat gesagt, okay, selbst die Knechte bei meinem Vater, denen geht es besser. Und dieser erste Sohn, der hat es nie so erlebt. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Problem. Wenn ich natürlich, was alles Schlimmes gemacht habe, wenn ich irgendwo war und vielleicht sogar Drogen genommen habe oder sonst irgendwelche schlimmen Dinge gemacht habe und ich bekehre mich dann, ist es natürlich klar, dass so jemand vielleicht eine ganz andere Motivation hat. Und wir kennen ja auch eine Stelle, wo Jesus bei diesem Simon, bei dem Pharisäer Simon ist. Und dann kommt die Frau herein und weint so sehr und mit ihren Tränen benetzt sie die Füße von Jesus und wäscht sie dadurch und mit den Haaren trocknet sie es dann ab und gießt dann noch ein wertvolles Narbenöl auf die Füße. Und da sagt Jesus, ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und das stimmt auf der einen Seite. Wer natürlich so eine Mordsstory hat und so ein verkorkstes Leben hat und dann zurechtkommt und Hilfe findet bei Gott, da ist natürlich schon so, dass das natürlich richtig was ist, etwas, was mich bewegt und wo ich weiß, ich komme von dieser Gosse komme ich heraus und ich bin jetzt hier in diesem herrlichen himmlischen Reich. Oder wie soll ich sagen, ja, in einem Leben, was gut für mich ist, wo es mir gut geht. Aber was ist mit denjenigen, denen es immer in Anführungszeichen mehr oder weniger gut ging? Und da habe ich gemerkt bei mir, ja, ich kann solche Riesenstory nicht vorbringen. Ich habe sowas nicht. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass Gott mir unheimlich viel vergeben hat. Wenn ich alleine immer wieder, das sind dann nicht die großen Dinge, die ich habe niemanden umgebracht oder so, oder groß sonst irgendwas, aber ich habe schlecht über den einen oder anderen gedacht. Wo mir Jesus sagt, das ist auch nicht in Ordnung. Und wo ich auch da immer wieder merke, wie oft ich doch verschiedene Dinge falsch mache. Nicht so mache, wie es Jesus will. Wo ich dann auch wieder merke, okay, danke Herr Jesus, ich darf es dir bringen. Ich darf Vergebung in Anspruch nehmen. Und so merke ich auch ich, dass, auch wenn ich nicht so die große Story habe, auch ich merke, dass Jesus mir viel vergeben hat. Und das motiviert mich auch wieder, Jesus mehr zu lieben. Das ein oder andere auf mich zu nehmen und was einzusetzen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr immer wieder Neues seht. Keiner ist perfekt. Und wir können immer wieder neu zu Jesus kommen. Und wenn ich deinen Vater so denke, der nicht nur dem verlorenen Sohn um den Hals gefallen ist, der auf ihn zugegangen ist, sondern auch diesem anderen Sohn, der immer bei ihm war. Auch ihm ist er entgegengekommen und hat ihn nicht mit irgendwelchen Vorwürfen überhäuft, sondern hat ihn immer wieder gelockt und ja, ihm was angeboten und gesagt, guck, hier, da ist was Tolles passiert, freu dich doch darüber. Und dann wünsche ich mir und uns, dass wir uns immer wieder neu motivieren lassen. Nicht in dieser Griesgrämigkeit vielleicht drinstecken zu bleiben, sondern ja, uns wirklich zu freuen, wenn Dinge passieren, wenn Dinge sich verändern, auch wenn das vielleicht mit sich bringt, dass ich mich auch ein Stück weit verändern muss, dass ich mich auf vielleicht neue Situationen einstellen muss. Und wenn es nur das ist, dass der Gottesdienst vielleicht um 10 oder um 10:30 beginnt oder dass wir vielleicht sogar irgendwann mal 2 Gottesdienste haben oder dass wir vielleicht eine neue Arbeit aufnehmen, vielleicht jetzt mit diesen Arbeitskreis Flüchtlinge. Wir haben bei uns im Hauskreis in letzter Zeit oft im Alten Testament gelesen und in den Propheten, vor allem in den kleinen Propheten. Und wie oft können wir da lesen, dass es Gottes Herz, gerade diese Fremden im Lande, wichtig sind. Die Witwen, die Waisen, aber auch der Fremde. Dass man sich um die kümmert, dass man da guckt, wo brauchen die Hilfe, was kann ich dafür tun? Und dass wir dann bereit sind, aus unserer Bequemlichkeit vielleicht ein Stück weit herauszutreten und sagen, okay, ich will ein bisschen was einsetzen. Ich will mitarbeiten oder mitmachen, dass da das ein oder andere geht. Sicher gibt es bei den Flüchtlingen einen, die hierher kommen, damit es ihnen einfach besser geht. Weil sie ja in ihrem Land vielleicht wenig Hoffnung, wenig Chancen haben. Aber ich denke, der überwiegende Teil von den Flüchtlingen, das sind wirklich Leute, die verfolgt werden. Und ich habe jetzt gehört, in Oglesbeuern gibt es eine große Einrichtung, wo jetzt auch 70, 80 syrische Flüchtlinge untergebracht sind. Und das sind nicht nur irgendwelche Leute, sondern das sind alles viele gebildete Leute. Ärzte und auch sonst Leute, die einen Hochschulabschluss haben. Und die dann einfach in ihrem Heimatland vertrieben wurden wegen irgendwas, vielleicht weil es ihnen gut geht oder weil sie zu irgendeinem Volksstamm gehören, der jetzt gerade eben verfolgt wird. Und ich habe so ein bisschen, wie soll ich sagen, bei uns daheim im Betrieb haben wir auch mal darüber diskutiert und habe gesagt, wir brauchen doch gar nicht so weit gucken. Jetzt gibt es, wie lange schon Baden-Württemberg? 50, 60 Jahre? Und wie ist es heute noch? Wir machen jetzt zurzeit als im Gärtnereiverband eine Phase durch, wo wir den badischen und den württembergischen Gärtnereiverband zusammenlegen wollen, weil es einfach Sinn macht, die Strukturen zusammenzulegen. Ich glaube gar nicht, wie schwierig das ist. Also, und wir, die wir jetzt uns für sehr kultiviert halten, kriegen nun mal nicht mal solche einfachen Dinge hin. Wie viel mehr dort in so Ländern, wo Ehre, wo Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe oder beziehungsweise Volksstamm gehören, viel wichtiger ist als alles andere. Ja, ich möchte aber da nicht weitermachen, sondern das Thema war heute Morgen dieser erstgeborene Sohn, der alle Zeit beim Vater war, dem alles gehört hat, aber es vielleicht doch nicht so richtig geschätzt hat. Und ich wünsche uns, dass wir es wirklich immer neu schätzen lernen, was wir wirklich an Gott haben. Was wir wirklich haben, dass wir Bürger des Reiches Gottes sein dürfen, des Himmels sein dürfen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns angenommen hast, dass du jeden Menschen retten willst. Und ich danke dir auch, Herr, dass du uns hilfst, ja, nach diesem Beginn mit dir, mit in diesem neuen Leben nicht stecken zu bleiben, sondern wirklich weiterzugehen. Uns einzubringen, dort, wo es dein Reich nötig hat. Dort, wo du uns einsetzen willst. Dass wir nicht irgendwo verbohrt sind und irgendwelche einfachen Dinge vielleicht vorschieben, sondern dass wir uns immer wieder neu bereit finden, Buße zu tun. Dort, wo wir nicht ganz so sind, wie du es dir vorstellst, wo wir bereit sind, die Beziehung mit dir zu pflegen, alle Gedanken mit dir auszutauschen, was bei uns im Alltag so anfällt und was so ist. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du bei uns bist, dass du uns entgegenkommst, dass du uns nahe sein willst. So schenke uns jetzt da Gnade. Amen.